Ihr habt ja dieses, habe ich eingangs gesagt, dieses Interview mit Bill Gates gemacht und speziell ihn da abgefragt nach seinen Erfahrungen mit Corona-Leugnern und so.
Er wollte eigentlich über das Klima reden. Wir wollten mit ihm aber auch über die Verschwörungstheorien reden, die ihn natürlich in dieser Pandemie ganz besonders hart erwischen. Und ich muss sagen, da war er wirklich herzallerliebst naiv, hat er selber von sich aus gesagt. Also er sagt, ich habe diese Pandemie vorher gesehen, aber ich habe nie gedacht, dass ich am Ende als einer derjenigen dastehen werde, von dem vermutet wird, dass er für diese Pandemie verantwortlich gewesen ist, mit Chips unter die Haut implantieren oder ähnliches. Und du siehst ihn dann, wir waren zusammengeschaltet per Video, natürlich über Microsoft Teams, und du siehst ihn dann auf so einer Stuhlkante sitzen und so leicht autistisch vor und zurück wippen. Also es setzt ihn dann auch körperlich zu, darüber reden zu müssen. Und am Ende versucht er, das dann einfach in den Griff zu kriegen, so wie halt ein Techie-Boss es in den Griff kriegt, indem er so eine Art Algorithmus hervorzaubert und sagt, ich habe jetzt mein Büro angewiesen, online Social Media zu verfolgen und zu gucken, Woche für Woche in einem Bericht mir darzulegen, wo diese Verschwörungstheorien alle herkommen. Und er differenziert und sagt, in Amerika ist ganz klar, ist das rechtsradikale, rechtsextreme Milieu, was sich da auf ihn eingeschossen hat, in anderen Teilen der Welt, aber auch in Europa, sei es deutlich heterogener und gemischter. Und was ich bei ihm aber so tragisch auf eine Art finde, ist, dass er wenig versucht, einen aktiven Umgang damit zu finden, sondern er sagt einfach nur, wenn wir ihn fragen danach, verstehen Sie denn, dass es so eine Art, so ein Bild gibt, so ein Narrativ, dass da so eine Handvoll von Superreichen und Politikern hinter den Kulissen die Welt steuern, dann schweigt er einfach lange und sagt, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dass er nicht dagegen vorgeht im Sinne von argumentativ versucht, damit einen Umgang zu finden, das finde ich persönlich tragisch. Während wir hier jetzt gerade reden, findet in München virtuell digital die Münchner Sicherheitskonferenz statt. Und vor einer halben Stunde hat Bill Gates geredet und es redet jetzt gerade Angela Merkel und Joe Biden. Und natürlich ist diese Münchner Sicherheitskonferenz auf eine Art genau eine dieser Institutionen, die von den Verschwörungstheoretikern angeführt werden, als ein Beleg dafür, dass eine kleine Elite hinter den Kulissen die Welt aushandelt. Und ich würde mir einfach wahnsinnig mehr Diskurs wünschen und wahnsinnig mehr sich dem zu stellen und nicht einfach nur deine eigene Truppe da anzuweisen, dein Büro dir Woche für Woche einen Algorithmusreport vorzulegen.
Sandra, du hast ja gestern in deinem Interview mit Bill Gates ihm sozusagen tapfer die beiden Hauptvorwürfe gegen ihn ins Gesicht geschleudert, nämlich dass das Impfen, was er ja vertritt und anregt, ja in Wahrheit dazu dient, uns allen Chips einzupflanzen, und dass er zum Zweiten ja diese ganze Kampagne fährt. Man solle sich impfen, weil er eben an dieser ganzen Corona-Impfstoffproduktion verdient. Fällt es eigentlich schwer, wenn man dann so einen Blödsinn einem hoch angesehenen Menschen ins Gesicht sagt?
Also ich habe ihm auch noch die dritte Frage gestellt, die ist aber dann in der langen Version online zu hören gewesen, nämlich die Vermutung, dass er die Überbevölkerung in Wahrheit bekämpfen will, indem er die Leute durch das Impfen umbringt. So, das ist ja verkürzt auch eine der Vorwürfe gegen ihn. Also erst einmal muss ich, wenn ich euch zuhöre, erstmal allen gratulieren, die so klar von vornherein wissen, was eine Verschwörung ist und was nicht. Ich bin drauf gekommen, als du vom Marxismus und Leninismus gesprochen hast. Also wer sind wir eigentlich, dass wir gleich wissen, was falsch und richtig ist? Als Journalistin ist ja mein Grundprinzip, erstmal alles in Frage zu stellen. Und das heißt, dass ich auch erst einmal in Frage stelle, dass das, was mir als Verschwörung dargebracht wird, wirklich eine ist. Man muss dann nicht den Fall Relotius beim Spiegel zuletzt dann nochmal in Erinnerung rufen, wo ein einzelner junger Mann daran geglaubt hat, dass der Starschreiber des Spiegel in Wahrheit ein Fälscher ist und alle anderen gedacht haben, der Kerl, der arme Juan Moreno, leide an einer psychischen Störung und würde Verschwörungstheorien anhängen. Nein, also was Bill Gates angeht, der eignet sich natürlich hervorragend für so ein Bild, weil nämlich ein Teil dessen, was man ihm vorwerfen kann, faktisch nicht von der Hand zu weisen ist. Und weil es Leute gibt wie Sarah Wagenknecht, die in einem unglaublich viral gegangenen YouTube-Video genau ihm das vorwerfen, was ja viele irgendwie dazu bringt, dass man ihm misstrauisch gegenübersteht, nämlich dass er unheimlich viel Geld hat, dass er dieses Geld in die WHO zum Beispiel mit auch der Vorgabe steckt, dass er bestimmt, wohin seine Spenden gehen, dass da wenig Transparenz dahinter ist, wo er wirklich investiert ist und ob er nicht doch aus diesen Investments, und seien sie noch so gut im Sinne von Impfstoffherstellung zum Beispiel, dass er dann doch trotzdem verdient, denn die Stiftung finanziert sich durch Investitionen, also durch Reinvests, sonst hätte sie gar kein Stiftungskapital. Also was ich sagen will, bei ihm bündeln sich so ein paar Dinge, wo man dann auch als vernünftiger Mensch und als übrigens kritischer Journalist fragen kann, verdienst du am Ende auch an den Entscheidungen, die du mit deiner Stiftung unterstützt? Das sind die Dinge, von denen ich glaube, dass wir ihnen auf den Grund gehen müssen und da die Faktenbasis auch nochmal klarziehen. Auf der anderen Seite sind natürlich die Dinge mit dem Mikrochip. Das ist eindeutig etwas, wo ich auch nicht mal anfangen würde zu recherchieren, ob da möglicherweise eine faktische Begründung dahinter ist, weil das auf den ersten Blick wirklich einfach so Humbug ist, dass man das nicht machen muss. Ich finde zwei Begriffe, die ihr genannt habt, sehr interessant in diesem Zusammenhang. Das eine ist Transparenz. Das ist der Grund, warum Bill Gates, glaube ich, ein so gutes Zielobjekt ist. Er war auch übrigens als Microsoft-Chef natürlich höchst rücksichtslos in seinem Geschäftsgebaren. Und das hat ihm wahrscheinlich auch mit diesem Image dann nicht mehr geholfen, als er ein Gutmensch wurde. Und das ist das zweite Stichwort, Vertrauen. Also wem vertrauen wir? Warum vertrauen wir jemanden oder sollen wir jemanden vertrauen, der als Softwarechef seine Marktmacht brutal ausgenutzt hat, um andere Konkurrenten an die Seite zu drängen? Und deswegen eignet er sich so unglaublich dafür, ein Ziel zu sein für alle möglichen Menschen, die glauben, das ist keine Verschwörungstheorie, sondern dieser Mann will tatsächlich nicht Gutes, sondern Böses in der Welt.
Diese Frage, die du aufwirfst, wem vertraut man, die finde ich ganz zentral. Und wenn ihr jede Woche eure Sendung macht, die ich fast immer, aber nicht immer gucke, steht ihr ja auch vor der Frage. Also lädt man den Virologen X oder den Virologen Y ein? Also lädt man Lauterbach oder Streeck ein oder wie ihr das neulich gemacht habt, beide?
Na, beide natürlich.
Ja, gut, aber das kann man nicht immer machen.
Naja doch, also ich glaube, wem vertraut man? Also wenn ich zum Beispiel als Absenderin, journalistische Absenderin vertrauenswürdig sein möchte, dann ist es ja meine Pflicht, von einem Problem möglichst beide oder möglicherweise alle Sichtweisen oder viele Sichtweisen zu zeigen. Wo wir eine Entscheidung treffen, ist dann die, dass wir offensichtlich Fake News-Verbreiter nicht einladen. Das ist natürlich eine Frage der Recherche, dass man vorher sich genau überlegt, egal wie krude eine Theorie ist, ist da möglicherweise trotzdem ein Punkt, den man diskutieren muss. Muss man dann auch diese Stimme zu Gehör bringen oder nicht? Aber natürlich ist es richtig, beide Seiten zu hören. Die also Herr Streeck und Herr Lauterbach sind sich ja nicht in der Grundanalyse der Bedrohung uneins. Sie sind nur in der Frage, wie man dann damit umgeht, uneins. Also welches Maß an Maßnahmen man verhängen soll.
Man steht natürlich als Journalist, und da ist ja Bill Gates ein gutes Beispiel, auch immer vor dem Problem, das Ingrid Brodnik in ihrem Buch beschreibt, nämlich, indem man ihn jetzt fragt nach, wollen Sie nicht in Wahrheit Chips an die Menschen verteilen, transportiert man ja Verschwörungserzählungen, Verschwörungstheorien. Wie kommt man aus dieser Zwickmühle raus?
Na gut, also es ist, ich glaube, es gibt Sachen, die man so nicht transportieren darf als Gerücht. Die bewegen sich aber eher so im privaten Bereich. Also es wird Ihnen unterstellt, Sie haben eine außereheliche Beziehung mit XY. Das ist etwas zum Beispiel, wo ich als Journalistin nicht die Frage stellen würde, weil dann trage ich ein Gerücht weiter. In diesem Fall mit den Chips oder auch mit der Frage, bereicherst du dich? Oder auch mit der Frage, willst du in Wahrheit die Überbevölkerung bekämpfen, indem du die Menschen schlicht und ergreifend umbringst, was in Nigeria wirklich dazu geführt hat, dass erst einmal die Polio-Impfkampagne zu einem kompletten Stillstand gekommen ist. Da glaube ich, muss man das aufgreifen, was sowieso in der Welt ist, und das konfrontieren. Denn es ist schon in der Welt und deswegen gilt das Argument nicht, dadurch, dass ich es anspreche und adressiere, verbreite ich es weiter. Das kann es bei diesem Maß der Verbreitung nicht mehr sein.
Richard, für dich ist Verschwörungstheorie ja keine Theorie, sondern ein Teil deines Lebens geworden. Um das ganz kurz nur zu beschreiben für Leute, die das nicht mitbekommen haben, was ich mir kaum vorstellen kann. Du warst zufällig am Ort zweier Attentate und daraus wurde dann gestrickt der Verschwörungsblödsinn. Du seist in Wahrheit ein Agent des israelischen Geheimdienst. du musst jetzt hier auch gar nicht die ganze Story nochmal erzählen, aber vielleicht schilderst du kurz, wie du versucht hast dann, zumindest diese Verschwörungserzählung, die dich betrifft, aus der Welt zu schaffen.
Ja, danke, Kurt. Wer die Geschichte nicht kennt, schaut euch den TEDx-Talk an, den ich mal gehalten habe, oder Republika googeln und meinen Namen, dann findet ihr das. Da könnt ihr das dann in einer Stunde mit allen Details nochmal nach- und miterleben. Nein, das war damals eine andere Zeit, fast 5 Jahre her. Und damals gab es noch nicht so tolle Bücher wie das von Ingrid und zuvor das von der Katharina. Ich habe die beiden Bücher übrigens gelesen und habe wirklich bei jeder Seite gesagt, ja, so ist es. Also ich habe das wirklich fantastisch dokumentiert. Und ich hätte das gar nicht fertig gebracht, weil ich da so drin involviert war, so etwas aufzuschreiben. Insofern vielen Dank, dass ihr euch da die Arbeit gemacht habt. Habe ich versucht, da rauszukommen? Naja, als ich gemerkt habe, Schweigen bringt nichts, weil damit überlässt man diesen Angreifern, den Tätern, über die ich übrigens auch gerne noch sprechen möchte. Wir haben jetzt über die Mitläufer gesprochen und über diejenigen, die da, wie soll man sagen, aus eigener Unsicherheit reingeschlittert sind. Aber es gibt auch ganz schlaue, kluge, strategische Täter, die ganz bewusst sozusagen diese Mechanismen ausnutzen und diese Menschen vor ihren Karren spannen. Über die möchte ich gerne noch sprechen. Und die habe ich mir rausgesucht und versucht zu verklagen. Und wie gesagt, das war ein paar Jahre her. Damals gab es noch nicht mal den Begriff Fake News. Also das war tatsächlich noch vor Trump. Und deswegen haben die Gerichte, die Staatsanwälte und auch die Organisationen, an die ich mich versucht habe zu wenden, allen voran auch mein Arbeitgeber, haben mich mit großen Augen angeschaut und gesagt, spinnt der Junge, das ist doch, also du bist Journalist, sowas muss man auch raushalten, wenn man mal einen bösen Leserbrief kriegt. Also dieses Bewusstsein hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren erst gelegt. Und es gab ja auch erstmal dieses eine Kühnerst-Urteil, das dann erst in einer zweiten Instanz sozusagen dann wieder revidiert wurde, dass das Netz eben nicht sich einfach so versendet und so eine Bagatelle ist, sondern dass sich durch solche Angriffe im Netz, dass das massive, ja fast schon Körperverletzung sein kann. Und deswegen war ein langer Marsch durch sehr viele Institutionen, hat mich auch letzten Endes meinen Job gekostet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das gehört mit dazu, das ist eine Häutung des Netzes. Und das bringt nun mal jetzt genau sozusagen, ne, das Pendel schwingt halt, war ja nicht alles so gut, wie wir damals geglaubt haben, aber es ist auch nicht so alles so schlecht, wie wir es heute meinen. Ich glaube, das kriegen wir im Griff. Aber ich möchte ganz dringend davor warnen, jetzt immer nur mit Verständnis auf diese Bewegungen zu reagieren. Da gibt es sehr kluge, sehr strategische, sehr organisierte Köpfe dahinter. Und die muss man mit aller Härte des Gesetzes auch zur Rechenschaft ziehen.
Till, du bist auf eine sehr praktische Art mit Verschwörungserzählungen beschäftigt. Du gehörst zu dem Faktencheck-Team von Korrektiv. Ihr habt jetzt besonders viel zu tun mit der ganzen Frage, was stimmt, was stimmt nicht, wenn es ums Impfen geht. Vielleicht kannst du mal die drei wichtigsten Impfmythen darlegen.
Ja, das glaube ich ganz gut, wenn wir das mal zusammenfassen auf die drei gängigsten Narrative. Ich versuche mich da auch kurz zu fassen, dass das jetzt hier nicht den Rahmen beziehungsweise unsere Hirne zersprengt. Fangen wir mal, also ganz kurzer Disclaimer auch, zu jeder dieser Erzählungen oder Narrative kursieren natürlich dann auch immer ganz viele so Einzelbehauptungen oder neue Beispiele, die das dann angeblich belegen sollen oder die das dann irgendwie anfüttern. Also Verschwörungserzählungen sind ja auch immer auf eine Art und Weise so eine Lückengeschichte oder eine Lückenerzählung und so verhält sich das natürlich auch hier. Nummer eins, ich glaube, das dürften die meisten schon mal gehört haben, dass die Impfung nicht lang genug entwickelt worden sei, beziehungsweise auf eine Art und Weise fahrlässig, dass da irgendwas ausgelassen worden sei oder so ähnlich. Das ist natürlich eine harte Nuss, weil so Einordnungen wie zu schnell oder so ist natürlich sehr subjektiv und ich glaube auch nicht, dass wir das wieder wegkriegen werden. So einfach, weil wenn das jemand denkt und jemand glaubt, glaube ich, das ist ganz schwer, diejenige Person dann da wieder zurückzuholen. Da kann man noch so oft sagen, das wurde nach den geltenden Kriterien entwickelt und mit tausenden Freiwilligen geprüft und so weiter. Aber ich glaube, das wird es schwer haben. Zudem gibt es ja echte Langzeitbeobachtungen zu den Impfstoffen, die da jetzt gerade im Umlauf sind, ja auch noch nicht. Und insofern ist das noch, glaube ich, etwas, mit dem wir uns noch etwas länger rumschlagen werden. Nummer zwei, da hatte die Ingrid, glaube ich, ganz am Anfang schon mal ganz kurz erwähnt am Rande, ist so diese Erzählung, dass die Impfung in einer Art und Weise eingreifen könnte, so in unser Erbgut und das irgendwie verändern oder uns irgendwie ja oder unfruchtbar machen, also irgendwas mit uns anstellt, was sie nicht soll. Da kann man natürlich ein bisschen besser hergehen mit Argumenten und da gibt es einfach weder zum einen noch zum anderen gibt es da wirklich Belege dafür und auch wenn es da dann so Einzelbehauptungen gehen lassen, die sich eigentlich recht gut und einfach widerlegen. Das Dritte, was ich so sagen würde, das ist auch auch eine schwere Nuss, das ist, die Impfung habe gefährliche Nebenwirkungen oder führe sogar zum Tod. Bei den Nebenwirkungen ist es ein bisschen schwierig. Da kursieren immer mal wieder ganz viele so Bilder, wo dann Menschen irgendwie so Ausschläge oder so haben, wo dann behauptet wird, das habe mit der Impfung zu tun. Da kann man vielleicht noch im Ansatz irgendwie mal nachgucken, okay, hat das was damit zu tun? Aber auch hier verwässert sich die Nachrichten- und Informationslage so langsam mit echten Nachrichten. Da gab es jetzt innerhalb der letzten paar Tage gerade zu AstraZeneca einiges. Also da auch ziemlich schwierig. Was ein bisschen einfacher ist, ist natürlich diese Behauptung, dass eben die Impfung oder dass halt eben Menschen sterben wegen der Impfung. Also was stimmt, ist, dass Menschen bereits nach der Impfung gestorben sind, also auch ziemlich direkt danach. Aber bislang gibt es halt tatsächlich keinen einzigen Beleg, zu keinem einzigen Beispiel, das kursiert, ob das jetzt in irgendwelchen Pflegeheimen ist oder in Norwegen gab es mal irgendwelche Meldungen, die da kursiert sind. Ja, also kein Beleg, ob die Impfung in einigen Fällen tatsächlich ursächlich zum Tod geführt hat. Ja, würde ich mal sagen, das sind so die drei Hauptknacker, zu dem Thema kursieren gerade.
Herr Till, die Frage, wie man die Fakten checkt, das ist ja für mich total spannend. Ich glaube, dass man viele Fakten checken kann, aber die Kernfrage, glaube ich, auch von dieser Runde heute ist doch, bringt das überhaupt was? Also die Fakten nicht wahrnehmen wollen, kriegt man die mit Fakten überhaupt noch eingefangen?
Ja, also vielleicht, falls ich kurz darauf antworten kann.
Gerne, Katharina, macht.
Danke. Es gibt tatsächlich zum Thema Impfung und Falschinformationen zum Impfen eine sehr gute Studienlage, weil das ja schon vorher ein Phänomen war. Also schon vor Corona gab es Menschen, gerade in Deutschland eher so aus dem eher esoterischen Umfeld, die Impfungen fundamental verweigert haben. Also viele wissen auch nicht, dass es mehrere große Masernausbrüche gerade an Waldorfschulen gab, weil dort eben der Anteil von Menschen mit Impfungen relativ eher gering war. Und es gibt einige internationale Studien, die haben sich das angeschaut, was kann man machen. Und diese Studien zeigen, dass schon die einmalige Konfrontation mit so Ängsten zum Thema Impfung, Falschinformationen zum Thema Impfung, gerade in Bezug auf Nebenwirkungen, dazu führen kann, dass junge Eltern beispielsweise skeptischer sind, möchte ich mein Kind impfen lassen oder nicht. Und was ich ganz interessant fand, war, es gab eine Untersuchung, da wurde eben geschaut, können Faktenchecks da was bringen? Und tatsächlich hat es so ein bisschen was gebracht, aber was viel effektiver war gar nicht so sehr über die Nebenwirkungen zu sprechen, sondern die Diskussion ein bisschen weiter zu fassen und da tatsächlich eher über die Risiken der Erkrankung sprechen. Also das war eine ältere Studie, die hat sich, also da ging es eher um Krankheiten, die tatsächlich gar nicht mehr so verbreitet sind in der Bevölkerung, dass viele gar nicht auf dem Schirm haben, was kann denn bei Masern, bei Pocken oder solchen Geschichten eigentlich passieren, bei Mumps, bei Röteln. Und dass man da nochmal aufmacht, das ist jetzt nicht eine Wahl zwischen kein Risiko und Risiko von Nebenwirkungen, sondern das andere Risiko ist eben das eine Erkrankung. Und auch nochmal dieser Solidaritätsaspekt der Herdenimmunität kann da reinspielen. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch unterschätzt wird in der aktuellen Diskussion um Corona. Wir wissen eben, dass es auch Langzeitfolgen geben kann, auch bei milden Verläufen, langfristig, also Fatigue-Syndrom, Long-Covid und solche Geschichten. Und das kann tatsächlich ein wichtiger Effekt sein, der Leute umstimmen kann, die aber noch nicht so verschwörungsideologisch wirklich überzeugt sind. Also das muss man aus meiner Sicht auch trennen zwischen Menschen, die einfach Ängsten haben vor Impfungen. Das sind nicht alles Verschwörungsgläubige, das sind nicht alles Menschen, die eben glauben, ihnen soll ein Chip implantiert werden. Aber es gibt da eben auch Schnittmengen und Leute können sehr einfach von dem einen in das andere reinrutschen, weil natürlich auch die Quellen, die vermeintliche Belege liefern, oft eine Schnittmenge sind aus diesen beiden Welten.
Darf ich eventuell eine Anekdote oder eine Ergänzung machen? Weil ich finde, das ist ganz wichtig. Ich finde diese Frage total spannend. Was bringt der Faktencheck überhaupt? Und die Katharina hat es schon wunderbar angesprochen. Es gibt ja nicht nur die, die zu 100% überzeugt sind, sondern es gibt viele, die dazwischen stehen. Und es gibt sehr viele Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass der Faktencheck sehr viel bringt. Und ich sage noch was Zweites. Es kann dann auch noch Folgendes passieren. Ich habe schon angerissen. Ich habe mit der Frau Anja Sanchez-Mengele geredet, die Verschwörungsgläubige war. Und es gab dann einzelne Vorfälle, die sie irritiert haben in ihrer eigenen Szene, wo sie selbst ein bisschen skeptischer wurde. Und sie hat mir allen Ernstes erzählt, eines Tages, als sie noch tief in der Szene drin steckte, hat sie einen Faktencheck gelesen von einer Webseite, die heißt Mimikama.at. Es ging um die Chemtrace-Erzählung, wonach die Kondensstreifen am Himmel in Wirklichkeit quasi die Bevölkerung vergiften würden. Und sie hat es gelesen und sie hat es plötzlich geglaubt. Und sie hat wörtlich zu mir gesagt, sie hat gemerkt, sie wurde belogen, manipuliert. Und das fand ich so interessant. Es kann sein, dass lange an jemanden Faktenchecks abprallen, aber wenn dann Zweifel aufkommen irgendwann wieder, dass dann der Faktencheck doch wieder wirkt. Das heißt, der Faktencheck ist überhaupt kein Allheilmittel, aber kein Faktencheck wäre auch keine Lösung.
Also ich glaube, die Frage ist gar nicht so sehr, brauchen wir Faktenchecks oder nicht. Also wir brauchen auf jeden Fall Faktenchecks, weil die natürlich auch sozusagen argumentative Munition oft sind für Menschen, die dann im Privaten anfangen zu argumentieren. Die Frage ist allerdings auch, ist der Faktencheck gut aufgebaut? Und da gibt es durchaus Fallstricke. Also Studien deuten darauf hin, wenn Falschinformationen sehr ausführlich wiederholt werden, dann kann das im schlimmsten Fall dazu führen, dass sich das verfestigt, weil wir ja alle so ein bisschen psychologisch so gestrickt sind, nicht nur Verschwörungsgläubige, sondern wir alle. Wiederholung führt dazu, dass wir Dinge auch irgendwann für plausibler halten. Also es gibt ja einen Grund, warum Trump immer wieder in seinen Reden bestimmte Phrasen wiederholt hat, gerade auch über Hillary Clinton, weil je öfter ich die Lüge wiederhole, desto bekannter kommt sie mir vor, desto plausibler finde ich sie auch. Und von daher sollte man eben beim Faktencheck oder auch generell bei der Berichterstattung schauen, wie ordne ich das ein? Also sage ich am Anfang, das ist eine Falschinformation, führe ich sehr episch beispielsweise aus, was die QAnon-Verschwörungserzählung beinhaltet, ist das unbedingt notwendig oder setze ich eher den Fokus darauf, was eigentlich die richtige Information ist?